auch Männer können von einer Osteoporose betroffen sein und auch Männer sollten sich um ihre Knochengesundheit kümmern. Wir haben es also nie wirklich gelernt, nur Wechseljahre, die Frauen werden infertil und können schwitzen, so nach dem Motto. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so. Und dann selbst in der Ausbildung zur Fachärztin, das habe ich in Deutschland gemacht, war das ein Randthema. Das war nichts, womit wir uns wirklich viel beschäftigt haben. Mhm. Und man musste wirklich ein Interesse dafür entwickeln und Fortbildungen besuchen und sich belesen, um mit dem Thema vertraut zu werden. Ich habe viele Frauen, die wirklich wie vor die Wand fahren, wenn sie in die Wechseljahre kommen und dann sagen, eigentlich geht's mir seit mehreren Jahren nicht so richtig gut. Denn die ersten hormonellen Veränderungen finden eben nicht erst mit den Wechseljahren statt, sondern durchaus schon Mitte, Ende 30. 2030 wird ein Viertel der weiblichen Weltbevölkerung in den Wechseljahren sein. Die Welt, die Gesellschaft, die Wirtschaft kann auf Frauen nicht verzichten. Wir haben einen Fachkräfte- und Fachkräftemangel. Bei Männern hat es auch viel, wenn das Testosteron fällt, mit der Libido zu tun, aber auch mit Energie, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, depressiven Verstimmungen, Depressionen und so weiter. Dann sollte also auch hier die hormonelle Gesundheit im Fokus stehen und abgeklärt werden.
Hallo, willkommen bei Rock und Randale. Den Podcast, der bei schlauen Menschen nachfragt, wie es klappen kann mit Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Frau und Mann. Mein Name ist Nicoletta Cimino und in dieser Episode geht es um die Macht der Hormone. Sie wissen schon, diese klitzekleinen Moleküle, die so riesige Auswirkungen auf uns haben. Heute voller Energie auf 180, morgen Couch Potato, einen Tag Arbeitswut und Libido a gogo. Ein paar Tage später Angst, Lethargie, Faulheit. Wir reden über Testosteron, Östrogen und Co. und wie wir die Hormone für uns nutzen können, anstatt ihnen ausgeliefert zu sein. Und wir wollen wissen, was es braucht, damit wir gesund und gut ins Alter kommen. Es geht um die Menopause bei Frauen, es geht aber auch um den Testosteronabfall bei Männern. Zu Gast bei mir ist die Ärztin, Autorin und Influencerin Judith Bildau. Die Gynäkologin lebt mit ihrer Familie in Italien und sie ist eine der gefragtesten Expertinnen zum Thema Hormone. Seit wenigen Wochen ist ihr ganz neues Buch auf dem Markt. Es heißt «Raus aus dem Hormonkarussell». Willkommen bei Rock und Randale, Judith Bildau.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Frau Bildau, wir sind im Frühling und da sagt man ja oft, dass im Frühling die Hormone verrückt spielen. Was ist da dran, wissenschaftlich gesehen?
Naja, das sind dann nicht die Sexualhormone, sondern das sind andere Hormone, viele Endorphine, die ausgeschüttet werden. Natürlich fangen wir an, Vitamin D zu bilden, je mehr Sonne wir aufnehmen, UV-Licht. Also der Frühling oder das gute Wetter macht einiges mit unserem Körper. Verrückt spielen würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde sagen, wir wachen aus dem Winterschlaf aus.
Was ja wirklich ein gutes Gefühl ist.
Genau, und was auch dringend nötig ist.
Hormone begleiten Menschen, Frauen und Männer durch das ganze Leben. Das erste Mal so richtig bewusst wird einem das vielleicht in der Pubertät, in der eigenen oder wenn man Kinder hat, eben in der Pubertät der Kinder. Ich habe das Gefühl, da spielen die Hormone völlig verrückt. Das ist doch eine evolutionäre Fehlleistung. Eigentlich müsste man doch in dieser Zeit voll ins Erwachsenenleben einsteigen können. Für was ist die Pubertät gut?
Das ist eine ganz interessante Frage, die Sie stellen. Das mag ich sehr, weil wir uns die Natur manchmal sehr einfach vorstellen. Also das wird benötigt und so wird es dann sein. Ganz so einfach funktioniert die Evolution nicht und ganz so einfach funktioniert auch die menschliche Entwicklung nicht. Die Pubertät ist dazu da, erwachsen zu werden, mit Sicherheit. Und sie ist dazu da, in einem relativ geschützten Rahmen erwachsen zu werden, das heißt, sich auszuprobieren. Ich persönlich finde ja, dass Pubertierende oft nicht sehr liebevoll betrachtet werden und wünsche mir da immer mehr Verständnis für diese jungen Menschen, bei denen gerade ganz, ganz viel los ist. was wir mittlerweile auch in vielen Forschungsergebnissen sehen, wie ja aufregend auch die körperlichen Entwicklungen sind. Früher dachte man einfach, na ja, bei Mädchen wächst eben die Brust, es gibt eine Intimbehaarung, die Jungs haben Stimmbruch, kriegen Pickel und ansonsten spinnen die eigentlich und sind weder Fisch noch Fleisch. Den Spruch kennen ja alle. Und das ist, wird diesen jungen Menschen so überhaupt nicht gerecht. In der Neurobiologie haben wir ganz spannende Ergebnisse, dass wir sehen, was da wirklich in dem jugendlichen Gehirn passiert, wie sich das umstrukturiert, was sich da für neue Nervenbahnen bilden, Verknüpfungen, wie sich Hirnareale neu, also weiterentwickeln und auch neu strukturieren. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und dann verwundert es eigentlich niemanden mehr, dass das Verhalten für uns, die schon eben in dieser Entwicklung weiter sind, manchmal überhaupt nicht zu verstehen ist. Und das ist eigentlich ganz schön unfair.
Kommen wir zurück zu den Hormonen. Was sind denn ganz generell gesagt die größten Unterschiede zwischen Frauen und Männern in hormoneller Hinsicht während eines ganzen Lebens?
Ich würde es einmal auf das alltägliche Leben und dann auf das Älterwerden, das würde ich gerne differenzieren. Denn selbst im alltäglichen Leben unterliegen Frauen krasseren Hormonschwankungen im Vergleich zu Männern. Das sehen wir ganz einfach an den Sexualhormonen eines jeden Zyklus, was da für Hormonschwankungen stattfinden. Und wir betrachten ja nicht nur die einzelnen Hormone, sondern auch die Verhältnisse zueinander. Und dann ist es ja auch wahnsinnig interessant, dass ein Hormonsystem ganz oft noch mit dem anderen Hormonsystem in direkter Verbindung steht, also dass die beiden Systeme voneinander abhängig sind. Das ist zum Beispiel bei den Frauen, sind es die Sexualhormone mit den Schilddrüsenhormonen und so weiter. Also Frauen, da ist es mit Sicherheit so, dass die im Alltag und das auch schon von mit der fertilen Phase, also mit der Pubertät an, dass sie einfach mehr diesen hormonellen Veränderungen unterliegen und damit umgehen müssen. Und das kann manchmal ganz schön schwierig sein. Und dann, wenn wir das Älterwerden betrachten, ist es natürlich auch so, dass bei den Männern Hormonspiegel sich verändern und auch abnehmen, ganz klar. Das ist auch das Testosteron, das ist auch zum Beispiel das Schlafhormon, das Melatonin. Aber bei Frauen, wenn ich jetzt direkt auf die Wechseljahre schaue, passiert das eben ja oft sturzbachartig und dann auch noch mit relativ hohen Schwankungen in beide Richtungen. Also auch das ist nochmal, die fallen nicht einfach ab und dann sind sie weg, sondern die über Jahre, und es kann bis zu 10 Jahren dauern, schwanken diese Hormone, das Östrogen zum Beispiel, extrem stark, was wirklich ganz, ganz viel mit dem Wohlbefinden der Frauen machen kann. Und das ist bei Männern eher anders. Die Hormonspiegel fallen eher über Jahre sanfter ab.
Mhm. Sie haben es angesprochen, die Wechseljahre, die Menopause. Ich habe den Eindruck, in jüngster Zeit wird da viel offener darüber gesprochen. Es gibt auch sehr viele Publikationen, Bücher, Podcasts zum Thema. Die Tabuisierung scheint sich da ein wenig aufzuweichen. Zum Beispiel in Amerika gibt es die Talkshow-Queen Oprah Winfrey, die wirklich sehr, sehr prominent und sehr groß auch darüber berichtet. Merken Sie das bei Ihren Patientinnen, dass da auch mehr Wissen vorhanden ist, oder ist das noch nicht durchgesickert sozusagen?
Ich habe das Gefühl, dass es so in der Grundversorgung noch nicht so richtig angekommen ist. Ich habe viele Frauen, die einen wahren Ärzt- oder Ärztin-Marathon hinter sich haben und wo viele Fachdisziplinen, also Fachärzte und Ärzte, noch nicht auf dem Schirm haben, dass eigentlich überall die hormonellen Veränderungen der Wechseljahre reinspielen. Ich rede vom HNO-Arzt, von der Orthopädin, von der Rheumatologin, von der Neurologin. Also da passiert ja ganz viel. Und ich habe wirklich viele Frauen, die wirklich von Arzt zu Ärztin rennen und da noch ein MRT gemacht bekommen oder da irgendwie mit Cortison behandelt werden, da Schlafmittel, da Antidepressiva. Und dabei ist es in Anführungszeichen nur die hormonelle Umstellung. Und wenn man die Frauen gut begleiten würde aus hormoneller Sicht oder aus endokrinologischer Sicht, dann wäre der Leidensweg deutlich kürzer. Also die Frauen sind oft schon informiert. Ich kriege leider auch oft zu hören, gerade weil sie sich belesen und viel in den sozialen Medien unterwegs sind, dass sie zum Beispiel zur Augenärztin gegangen sind und gesagt haben, ich glaube, meine trockenen Augen liegen an den Wechseljahren, und die Augenärztin sagt, nee, das kann nicht sein. Mhm. Oder dass ja der Tinnitus, wo wir auch wissen, das hat was mit der Veränderung des Östrogenwertes zu tun, dass der HNO sagt, nee, das kann mit den Hormonen nichts zu tun haben. Also ich habe das Gefühl, die Welle schwappt eher so von unten nach oben. Und es sind eher die Frauen, die jetzt sagen, nee, wir wollen darüber sprechen und wir wollen Hilfe haben.
Ist ja noch verrückt, weil fast alle Frauen ausnahmslos gehen durch diese Phase. Und trotzdem ist das medizinisch offenbar nicht auf dem Schirm. Ganz viele Expertinnen und Experten. Warum denn eigentlich?
Wir haben es nicht gelernt. Und da spreche ich auch für mich. Also ich denke an meine Studienzeit. Ich weiß gar nicht, ob das sicherlich ist, irgendwie mal in der Studienzeit das Wort Wechseljahre gefallen. Aber was da passiert, und zwar in jedem Fach, auch in der Orthopädie, was passiert mit der Knochendichte oder im HNO-Bereich? Was passiert mit den Sinneszellen im Innenohr, wenn das Östrogen fehlt? Wir haben es also nie wirklich gelernt. Nur Wechseljahre, die Frauen werden infertil und können schwitzen, so nach dem Motto. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so. Und dann selbst in der Ausbildung zur Fachärztin, das habe ich in Deutschland gemacht, war das ein Randthema. Das war nichts, womit wir uns wirklich, wirklich viel beschäftigt haben. Mhm. Und dann, also man musste wirklich ein Interesse dafür entwickeln und Fortbildungen besuchen und sich belesen, um mit dem Thema vertraut zu werden. Das ist kein Bestandteil, kein fester und großer Bestandteil meiner Ausbildung gewesen. Und ich glaube, ich spreche für viele Kollegen und Kolleginnen und möchte sie deshalb ja auch in Schutz nehmen. Wir haben es einfach nicht gelernt.
Also es fängt ja auch schon an bei der Sexualaufklärung in der Schule, wo sehr wohl über die Pubertät und die Hormone in diesem Zusammenhang gesprochen wird. Im besten Fall, aber Wechseljahre war ja nie ein Thema oder auch der Hormonabfall bei Männern irgendwann mal später. Also müsste man vielleicht auch in der Schule, in der Biologie oder bei der Aufklärung hier zulegen?
Absolut richtig, weil gerade wenn die Jungs und Mädchen Sexualkunde in der Schule haben, sind ja die Mütter häufig in den Wechseljahren oder kurz davor. Also das wäre ja einfach für ein Familiengefüge oder für ein Verständnis innerhalb der Familie sehr wichtig, wenn die Jugendlichen auch verstehen würden, was in den Eltern vorgeht oder was mit den Eltern gerade passiert. Viele sagen ja, die Wechseljahre sind die Pubertät rückwärts. Und das ist gar nicht so falsch, weil es ist tatsächlich so. Also ich habe Frauen, die wirklich sagen, ich bin eine gestandene Frau, ich bin Mutter, ich oder bin keine Mutter, ich stehe im Berufsleben. Also ich habe schon so viele Höhen und Tiefen durch und habe jetzt das Gefühl, ich bin völlig blank, psychisch und auch körperlich. Und das ist ganz fürchterlich für die Frauen, die wissen gar nicht, was los ist. Und das ist natürlich, wäre das natürlich gut, wenn auch die Kinder Bescheid wüssten, dass es sowas wie eine Pubertät rückwärts bei erwachsenen Menschen gibt.
Wir sprechen ja bei Rock und Randale nicht nur über Herausforderungen und Probleme aller Art in diesem Zusammenhang, sondern eben, wir möchten eben auch Tipps geben. Jetzt, bevor wir thematisch wirklich in die Tiefe gehen, wenn man sich jetzt generell als Frau oder Mann ein Bild machen möchte darüber, was Hormone mit uns machen, haben Sie uns da Tipps? Haben Sie einen Tipp für ein Buch oder eine Webseite oder einen Film? Oder ja, was würden Sie sagen, wenn man sich generell mal informieren möchte?
Also es gibt ja viele, viele tolle Bücher mittlerweile, also ein Dauerbrenner oder ein Buch, glaube ich, was auch wirklich nicht unerheblich, sogar sehr erheblich an dieser Welle von unten nach oben beteiligt ist, ist das Buch von Sheila DeLisle, Woman on Fire. Da bin ich ganz sicher. Die Website, die ich immer empfehle im deutschsprachigen Raum, ist die Seite www.wechseljahre.de mit XX, also statt CHXX, weil da ganz viele auch studienbasierte Informationen zu finden sind. Mhm. Und dann, ich habe auch gerade ein Buch geschrieben, das heißt Raus aus dem Hormonkarussell. Da streife ich natürlich die Wechseljahre, aber es geht vor allem um die Zeit vor den Wechseljahren, weil das ist auch so ein Trugschluss, den ich jetzt in den Jahren meiner Arbeit mitbekommen habe. Ich habe viele Frauen, die wirklich wie vor die Wand fahren, wenn sie in die Wechseljahre kommen und dann sagen, eigentlich geht's mir seit mehreren Jahren nicht so richtig gut. Denn die ersten hormonellen Veränderungen finden eben nicht erst mit den Wechseljahren statt, sondern durchaus schon Mitte, Ende 30. Und das ist die Zeit, wo viele Frauen schon Hilfe suchen, weil sie nicht schlafen können, weil sie an Gewicht zulegen, weil sie Brustspannen haben, weil sie immer stärkeres PMS haben. Und dann wird gesagt, im schlimmsten Fall, ja, das ist der Stress mit der Familie, das ist der Job, das ist, ne? Und dabei ist auch das schon hormonell und es ist relativ gut zu behandeln. Und das ist einfach was ich mit dem Buch eben den Frauen mitgeben wollte, dass es absolut richtig ist, auf seinen Körper zu hören und dass eben je gesünder wir schon mit den ersten hormonellen Umstellungsphasen umgehen, desto gesünder und kompetenter kommen wir natürlich auch in die Wechseljahre.
Sie sind auch auf Instagram sehr aktiv, haben über 50.000 Followerinnen und Follower vielleicht auch. Sie haben dort geschrieben, England sei uns in vielem in Sachen Wechseljahre voraus. Was können wir denn von den Briten abschauen in dieser Thematik?
Ich habe immer das Gefühl, genau, UK ist einfach ein paar Jahre weiter. Das ist einfach das Thema an sich. Das Thema an sich, dass das eben deutlich, deutlich mehr enttabuisiert ist. Also da gibt es in den Supermärkten oder in den Truckstores gibt es Wechseljahrsecken. Ja, das ist natürlich, nimmt dann auch Überhand, weil das natürlich ein Riesenmarkt ist, mit Markt ist, mit Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Aber es hat einfach gesellschaftlich einen anderen Stellenwert, ist mein Gefühl. Und das Zweite, was die Engländer einfach schon viel früher gemerkt haben und wo ich manchmal das Gefühl habe, ich renne immer noch gegen Windmühlen, ist die Relevanz der Wechseljahre oder die Veränderung der Wechseljahre für den Arbeitsmarkt erkannt zu haben. Das haben die Engländer deutlich früher als wir, haben ja auch verschiedene, es gibt das Menopause-Pledge, also Unternehmen können sich zum Beispiel zertifizieren als wechseljahrsfreundlich, dass die Frauen, die sich bewerben oder Arbeitnehmerinnen wissen, mein Unternehmen hat eine Awareness dafür und ich bin da nicht allein auf weiter Flur, weil wir haben diese wahnsinnigen Zahlen. Wir hatten sie erst aus UK. Seit letztem Jahr haben wir sie auch aus Berlin, also aus Deutschland mit der Meno-Support-Umfrage. Es ist erschreckend, erschreckend, was die Wechseljahre für einen, ja, im negativen Sinne Einfluss haben auf die Arbeitsfähigkeit der Frauen.
Aber ist das nicht auch gefährlich, wenn wir, also man muss ja, zum einen muss man sagen, ja, offenbar, es gibt wirklich eine radikale Veränderung, das hat Auswirkungen auf die Frau. Aber ist es nicht auch gefährlich, wenn wir dann quasi so weit gehen, dass man wie fast als krank angesehen wird, auch im Arbeitsmarkt? Das ist doch, ich finde das eine gefährliche Entwicklung, weil man dann vielleicht die Frauen wieder in eine Ecke drängt und sagt, die sind nicht mehr so leistungsfähig, weil die ist jetzt über 40 und die müssen wir auch nicht mehr befördern, weil die ist in der Menopause.
Genau, das ist, kriege ich auch oft als Feedback gesagt und es ist durchaus etwas, das Argument verstehe ich, aber lassen Sie uns das noch mal ein bisschen rückwärts schauen. Also wir haben einen demografischen Wandel. 2030 wird ein Viertel der weiblichen Weltbevölkerung in den Wechseljahren sein. Die Welt, die Gesellschaft, die Wirtschaft kann auf Frauen nicht verzichten. Wir haben einen Fachkräfte- und Fachkräftemangel. Wir sind blank ohne diese Frauen. Die Frauen, die in diesem Alter sind lebenserfahren. Viele haben eben keine kleinen Kinder mehr und wollen beruflich nochmal neu durchstarten.
Was muss denn verändert werden?
Ja, also das kommt natürlich immer auf das Unternehmen an, aber das sind erstmal relativ einfache Sachen. Ja, Frauen in den Wechseljahren brauchen einen Raum, wo man Fenster aufmachen kann. Eine Frau, die unter massiven Hitzewallungen leidet, kann beschreiben, was passiert, wenn so eine Welle kommt. Die braucht ein Fenster oder zumindest einen Ventilator, ein Raum, der gelüftet werden kann. Wenn es irgendwie geht, dass man flexible Arbeitszeitmodelle schafft, also dass, wenn eine Frau wieder nicht geschlafen hat, dass sie vielleicht eine Stunde später kommen kann, ohne dass sie sich komplett krank melden muss und sagen muss, ich bin erkältet, weil die Rate der Krankschreibung von Frauen in den Wechseljahren ist sehr hoch und da stehen nicht Wechseljahresbeschwerden drauf, sondern irgendwas anderes. Der nächste Schritt ist eine Wechseljahresbeauftragte, also eine Frau, wo die Mitarbeitende anrufen kann und eben sagen kann, pass auf, kann ich heute zum Beispiel mal von zu Hause arbeiten? Die Möglichkeit eines Homeoffice-Tages, wenn Frauen auf Geschäftsreisen gehen, dass zum Beispiel ein Backup für sie bereitgestellt wird. Die wenigsten Frauen brauchen das letztendlich. Ja, aber wenn sie nicht geschlafen hat, wenn sie körperlich nicht kann, dass dann die Kollegin ohne Vorwürfe, dass dann jemand vor Ort ist. Also es sind viele Puzzleteile, die zusammengesetzt werden. Diese Wechseljahrsbeauftragte ist auch die Ansprechpartnerin, die die Adresse von Experten und Expertinnen hat, also auch medizinische Hilfe.
Haben eigentlich auch Männer eine Menopause?
Da streitet sich die Wissenschaft etwas drüber. Wir wissen, dass der Testosteronspiegel auch im Alter abnimmt. Es ist trotzdem nicht mit der Perimenopause der Frauen zu vergleichen, aufgrund dieser Phase, der weiblichen Phase, mit diesen krassen Hormonschwankungen und diesem krassen Abfall in doch relativ kurzer Zeit. Das ist bei Männern nicht so in diesem Ausmaß und es ist vor allem nicht so geballt. Auch wenn 10 Jahre sich kurz anhören, wenn wir sagen, lang anhören, bei Frauen, die Perimenopause kann bis zu 10 Jahren dauern, ist es trotzdem eine relativ kurze Zeit, in der sich hormonell alles verändert. Das ist bei Männern nicht ganz so.
Männer haben einen Testosteronabfall und es hat sich auch gezeigt, dass in den letzten 10 Jahren die Verschreibung von Testosterongels zugenommen hat. Die Verschreibung hat massiv zugenommen. Ist da auch ein Bedürfnis da, trotzdem eben dem auch entgegenzuwirken und diese hormonellen Veränderungen nicht einfach so hinzunehmen?
Meiner Meinung nach ja. Aber da wird's, das ist sehr interessant, was Sie jetzt nochmal mit dem Testosterongel sagen, weil das ist etwas, was mich, also sagen wir so, das Testosteron wurde ja jahrzehntelang als rein männliches Hormon gesehen. Ist es aber nicht. Auch wir Frauen haben Testosteron und auch bei Frauen fällt das Testosteron im Alter ab. Und auch das kann massive Probleme des Befindens machen. Natürlich ist es einmal der ausgeprägte Libidoverlust bei vielen Frauen, nimmt aber auch die Konzentrationsfähigkeit ab, das Fokussiertsein, die Muskelkraft und so weiter. Also die kognitive Leistungsfähigkeit. Es gibt in Deutschland kein für Frauen zugelassenes Präparat. Wir können den Frauen das für die im Off-Label-Use, das für die Männer verschreiben. Das ist aber sehr, sehr hoch dosiert für die Frauen und schwer zu dosieren. Das heißt, wir müssen uns da mit Individualmischungen behelfen. Nur mal so viel, dass irgendwie bei Männern wird da relativ, also das, da ist die Frauengesundheit steht in vielem einfach noch hinterher, auch was die Forschung und die Wissenschaft angeht. Das muss man ganz klar sagen.
Um trotzdem noch einmal auf die Männer zurückzukommen. Wir waren ja beim Testosteronmangel bei den Männern. Frauen können mit ihrer Gynäkologin oder mit ihrem Gynäkologen darüber sprechen. Mit wem sprechen eigentlich Männer über ihre hormonellen Probleme?
Mit einem Urologen oder einer Urologin, einem Andrologen, einer Andrologin oder auch einem Endokrinologen. Das sind so die 3 Anlaufstellen, die Männer ansteuern sollten. Dann wird im besten Fall ein Hormonstatus gemacht und wird geschaut, wie sieht das aus im Blut. Und dann wird das im besten Fall Fehlende ersetzt. Und das, wenn ein Mann eben genau diese Beschwerden hat, das ist bei Männern hat das auch viel, wenn das Testosteron fällt, mit der Libido zu tun, aber auch mit Energie, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, depressiven Verstimmungen, Depressionen und so weiter. Dann sollte also auch hier die hormonelle Gesundheit im Fokus stehen und abgeklärt werden.
Ich höre viel in meinem Umfeld ganz unterschiedliche Meinungen, wenn es darum geht, soll man bioidentische Hormone bekommen, verschrieben bekommen. Es gibt Leute, die sagen, oh nein, das ist gefährlich. Es gibt andere, die sagen, das ist das Beste. Es gab ja auch eine Bewegung. Zuerst wurden die oral sehr, sehr großzügig verschrieben vor ein paar Jahrzehnten. Dann gab es wie einen Stopp. Vor allem in den USA war das ein großes Thema. Ein radikaler Stopp der Hormonvergabe. Inzwischen ist man, glaube ich, auf einem Mittelweg oder hat auch andere Befunde, wissenschaftliche. Was ist Ihre Meinung zu bioidentischen Hormonen?
Also das, was Sie gerade ansprachen, war die berühmte WHI-Studie aus 2002. Man war davor fest davon überzeugt, dass eine Hormonersatztherapie, das waren noch nicht die bioidentischen Hormone, sondern hauptsächlich synthetische Hormone, dass die eben aufgrund der Beschwerden, aber auch aus Präventionsgründen eine gute Möglichkeit für die Frauen wären. Dann kam diese Studie, die alles zunichte gemacht hat und die Verschreibungen nahmen drastisch ab. Der Grund war, dass im Prinzip die Ergebnisse der Studie viele Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Schlaganfall, aber auch das steigende Brustkrebsrisiko. Selbst die Autoren dieser WHI-Studie haben sich im Nachgang für die einerseits Auswahl des falschen Kollektivs, Studienkollektivs entschuldigt, als auch für die Auswertung. Und man muss die Frauen aufklären. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin ein großer Fan der bioidentischen Hormontherapie, weil ich einfach sehe, wie Frauen damit geholfen wird, die einen Leidensdruck haben. Das muss man ganz klar sagen. Außerdem, also mir geht es um die Aufklärung. Ich finde, dass Frauen ab einem gewissen Alter, und meiner Meinung nach sollte das ab Mitte 30 sein, darüber aufgeklärt werden sollten, welche Symptome sich nun langsam einschleichen könnten und welche Möglichkeiten sie haben. Und dass sind einmal klar die bioidentischen oder auch synthetischen Hormone, gibt es ja auch noch, aber das sind auch Mikronährstoffe für die Knochengesundheit, Mikronährstoffe für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Gerade am Anfang, wenn sich der Zyklus verschiebt, mehr PMS da ist und so weiter, können wir ganz viel mit Phytopharmaka machen, also mit Pflanzenheilkunde. Ich denke jetzt an den Mönchspfeffer, die Schafsgarbe, Frauenmantel. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Darüber sollten die Frauen aufgeklärt werden. Die sollten aber auch darüber aufgeklärt werden, dass das Risiko für Folgeerkrankungen mit dem Hormonmangel steigt. Und dann, wie gesagt, muss man einfach gucken. Man kann das ersetzen, aber man kann eben auch sehr intensiv auf das Thema Ernährung, Mikronährstoffe und so weiter gehen. Sport, Muskelaufbau und so weiter. Die Frauen müssen es nur einfach wissen, welche Möglichkeiten sie haben. Ich persönlich, ja, bin ein großer Fan der bioidentischen Hormone und es sind Medikamente. Ich bin nicht dafür, dass die in so eine Lifestyle-Ecke gestellt werden, faltenfrei und tralala. Aber sie haben absolut ihre Berechtigung. Wir Frauen werden statistisch gesehen älter. Wir werden aber in einer deutlich schlechteren Gesundheit älter.
Sie haben es jetzt schon ein bisschen angetönt, was man eben alles auch aktiv machen kann, dass es einem besser geht. Geben Sie uns doch einen oder zwei Hormonhacks, damit wir alle unabhängig unseres Geschlechts ein besseres Leben führen können.
Ich bin ein großer Fan des gesunden Schlafes. Also das ist das A und O. Und wir wissen, was Schlafmangel geschlechtsunabhängig mit uns machen kann. Und zwar steigt das Stresshormon, das Cortisol. Das Cortisol sorgt über längere Zeit, kann das eben zu einem gestörten Glukosestoffwechsel führen, also einer Insulinresistenz. Wir nehmen zu, kriegen das berühmte böse Bauchfett und haben eine Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also ein wichtiger Hormon-Hack ist der gesunde Schlaf. Den halte ich für ganz relevant, ohne dass ich da noch mehr Stress aufbauen möchte, denn die Menschen, die schlecht schlafen, wissen das eigentlich alles und das macht denen dann noch mehr Angst. Das möchte ich natürlich nicht, aber es gibt Hilfe und guter Schlaf sollte also erstrebenswert für uns sein. Das kann bei...
Also 8 Stunden.
Jeder hat einen anderen Bedarf und je älter wir werden, desto mehr, also es verkürzt sich die Schlafenszeit, also da darf man sich auch keinen Stress machen, dass man nicht mehr so lange schläft wie als 20-Jähriger oder 20-Jähriger, aber zumindest ein gesunder Nachtschlaf und man fühlt sich morgens erholt und leistungsfähig. Das ist absolut relevant. Und das können bei Frauen eben bioidentische Hormone sein, zum Beispiel mit Hilfe des Progesterons und auch des Östrogens, des Estradiols, Östrogens. Trotzdem geschlechtsunspezifisch gibt es auch das Melatonin, was einen guten Effekt haben kann. Und wir haben auch viele Phytopharmaka, die studienbasiert schlaffördernd sind. Das ist zum Beispiel die Melisse, der Baldrian, hochdosiert, also relativ hochdosiert. So, das ist das Erste. Gesunder Schlaf, finde ich, ist absolut relevant. Das Zweite ist die Knochendichte. Und da kommen wir sogar ins Thema Gendermedizin rein. Knochen, Osteopenie, Osteoporose wird immer als weibliche Erkrankung angesehen. Das stimmt gar nicht so. Auch Männer können von einer Osteoporose betroffen sein. Und auch Männer sollten sich um ihre Knochengesundheit kümmern. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei Frauen hängt es in der Tat sehr mit den weiblichen Hormonen, vor allem mit dem Östrogen, aber auch mit dem Progesteron zusammen. Trotzdem ist es da auch essentiell, sich ordentlich mit Mikronährstoffen zu versorgen, sowohl Mann als auch Frau. Das ist das Vitamin D, das ist das Calcium und das Vitamin K. Ja, und das sollten wir auch alle tun. Und das Dritte ist der Muskelaufbau. Wirklich gezielt Muskulatur aufbauen, denn wir verlieren mit dem Alter an Muskelmasse. Wir brauchen sie aber ganz dringend für unsere Knochen, für unseren Stoffwechsel, für alles eigentlich. Das heißt, Gewichtstraining ist nicht nur was für Männer, Hanteln, wirklich Kilos stemmen, sondern auch für Frauen, aber eben auch für Männer.
Vielen, vielen Dank für diese Tipps. Vielleicht noch zum Schluss, Judith Bildau, Sie sind ja immer sehr dran an den Innovationen und an den neuesten Forschungsergebnissen auch im Zusammenhang mit Hormonen. Gibt es etwas, das in letzter Zeit bekannt wurde oder erforscht wurde und bewiesen wurde, dass Sie persönlich finden, das ist innovativ und da gehen wir in eine Richtung, die wir uns vielleicht vor 10 Jahren noch nicht vorstellen konnten?
Bis jetzt sind neue Studienergebnisse erschienen, die gezeigt hat, dass egal welche Hormonersatztherapie man macht, also auch die mit den synthetischen Hormonen, von denen man ja ganz lange dann irgendwie panisch abgekommen ist, sag ich mal, dass die eben gezeigt haben, dass egal welche Hormonersatztherapie Frauen machen, es verlängert das Leben. Es verlängert das Leben. Also das Mortalitätsrisiko ist geringer, aber auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Knochenbrüche aufgrund von Osteoporose ist geringer, wird weniger. Also das heißt, wenn wir das ersetzen, was fehlen, werden wir nicht nur älter, sondern wir werden auch gesünder älter. Und das ist, es ging da um Frauen auch über 65. Man hat früher mal gesagt, Hormonersatz höchstens 5 Jahre und dann weg und so weiter. Davon kommen wir meiner Meinung nach jetzt immer mehr ab und haben eben die ersten handfesten Daten dafür, dass wir uns damit was Gutes tun.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Judith Bildau.
Ich danke Ihnen.
Das war Judith Bildau. Sie ist Ärztin, Autorin und Influencerin zum Thema Hormone und Wechseljahre. Bei Rock und Randale, dem Podcast der Task Force for Women, einer Initiative der Müller-Möhl Foundation. Haben Sie einen Wunschgast? Kennen Sie jemanden, den Sie gerne bei uns hören möchten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail. info@taskforceforwomen.ch. Das schreibt sich info@taskforce4woman.ch. Noch einmal info@taskforceforwomen.ch. Und wenn Sie mögen, was Sie hören, abonnieren und liken Sie uns doch. Man findet uns auf allen bewährten Podcast-Plattformen. Wir hören uns.